ARD.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Zugfahrt. Diesmal sind wir unterwegs im Speisewagen. Unser Begleiter ist Michael Metke. Er ist 72 Jahre alt, stammt aus Leipzig, lebt heute in Thüringen, ist gelernter Kellner und hat früher einige Zeit im Speisewagen gearbeitet, im Metropa-Speisewagen der Deutschen Reichsbahn der DDR. Für den MDR Thüringen-Podcast Abenteuer Eisenbahn erinnert er sich an diese Zeit. Ich bin Markus Wetterauer und ich freue mich, dass Sie uns begleiten auf den Fahrten durch die DDR und bis an den Balaton, den Plattensee nach Ungarn.
Von Leipzig aus fuhren die Züge meistens an die Ostsee hoch, bis Berlin, weniger dann Richtung Dresden oder Eisenach, gar nicht mehr, weil das fuhren dann die bundesdeutschen Kollegen. Und ich bin aber dann 2-3 Mal bis nach Balaton-Fürth gefahren. Da fuhr ein Zug damals durch von Leipzig bis Kechtele, hieß das. Und da waren Urlauberzüge und das war ganz hervorragend. Dieser Zug wurde dann meistens von jüngeren Leuten gemacht, weil das waren 40 Stunden fast ununterbrochen Dienst und das war relativ lang, auch recht umfangreich.
Und Sie waren damals noch relativ jung. Wie alt waren Sie damals?
Ich war damals 19 Jahre alt.
Und dann hat es Ihnen nicht so viel ausgemacht, wie den älteren Kollegen mal länger am Stück zu arbeiten?
Ich denke mal, in diesem Alter kommt man mit sowas ganz gut zurecht und braucht sich da nicht so Gedanken machen wie heute mit bestimmten Dingen. Wenn man älter ist, braucht man doch mehr, wie sagt man so schön, Gemütlichkeit und mehr Bequemlichkeit. Das ging damals. Wir haben dann eben auch in den Speisewagen selbst auf den Sitzen übernachtet und solche Sachen. Und das ist dann doch für ältere Leute nicht ganz passend. Es war eine schöne Zeit.
Was für Fahrten haben Sie denn am liebsten gemacht? Nach Berlin oder an die Ostsee oder eben diese ganz langen Fahrten?
Die längeren Fahrten haben mir eigentlich mehr Spaß gemacht. Sehr oft bin ich gefahren über Berlin nach Rostock. Und das war immer sehr interessant, weil dann am Wochenende fuhren dann immer die ganzen Soldaten bis an die Küste hoch.
Was haben Sie denn da zum Beispiel erlebt?
Zum Beispiel kann ich sagen, dass in der Metropa in den Speisewagen nur Radeberger Bier verkauft wurde. Und nirgendwo oder ganz wenig gab es das Bier ja. Und da war immer gleich zu Beginn, wenn die Züge losgefahren sind, gab es erstmal einen riesengroßen Ansturm, weil wir nebenbei auch Flaschenbier für den Zug verkauft haben. Und das ist dann manchmal ausgeartet, dass wir da bis Berlin schon unsere 300 Flaschen verkauft hatten. Und das war alles dann doch relativ anstrengend, aber eben auch lustig, weil das ging ja um Umsatz, wurden wir beteiligt und damit war das unser Geld mit.
Gab es da irgendwelche Tricks von den Fahrgästen, wie sie möglichst schnell an ihr Bier gekommen sind? Oder muss man sich da anstellen dann und geduldig warten, bis man an der Reihe war?
Eigentlich ja. Die Speisewagen wurden erst auf dem Bahnhof befüllt bzw. die Ware angeliefert, sodass wir bis zum Abfahrt des Zuges meistens richtig zu tun hatten, das erstmal alles bloß in den Wagen reinzukriegen. Und dann wurde meistens die ersten 10 Minuten, Viertelstunde auch schon mal alles verstaut und irgendwie dorthin gebracht, wo es richtig hin sollte. Und dadurch waren die Züge immer schon mal erst in Gang. Und da waren die ersten schon unterwegs und standen dann schon vor der Tür und haben gewartet, weil die Speise waren noch zugeschlossen. Und da wurde dann die Tür geöffnet und dann ging das Theater los und dann wurde das verkauft. Meistens hat dann ein Kollege auch gleich am Durchgang zum Speisewagen an der Tür schon angefangen mit Verkaufen. Da waren so kleine Boxen eingerichtet, wo man das dann gleich rausnehmen konnte und das funktionierte ganz gut.
Und die wollten dann bloß ein Bier trinken und sind wieder gegangen oder wollten die auch
die
was essen?
Die wollten das Bier mit ins Abteil nehmen. Also das war praktisch Flaschenbierverkauf für die Fahrt unterwegs. Und die in Speisewagen, waren ja begrenzte Plätze, es waren ja bloß 34 Plätze in den Speisewagen und die wurden vornehmlich für die Leute freigehalten, die essen wollten. Weil es gab ja richtiges komplettes Essenprogramm mit Menü, Dreigänge-Menü mit Suppe, Hauptspeise und Nachspeise. Und dann eben auch gewisse Kleinigkeiten noch dazu, kurze Snacks und sowas. Also es wurde richtig gekocht in der Küche. Nicht wie heute nur als Bistro, sondern es war eine richtige Küche. Es war ein Koch dabei, der dann zwar halb fertig vorbereitete Speisen, aber endgültig als komplettes Menü dort gekocht hat.
Das war sicher ziemlich anstrengend, weil der Platz ist ja sicher begrenzt gewesen und man musste da vielleicht auch mal improvisieren.
Das kann man vergleichen mit einer Kajüte im Boot. Ja, mehr als der Koch passte in diese Küche nicht rein.
Also Sie konnten da nicht mithelfen?
Es konnte keiner mithelfen. Der Koch musste alleine zurechtkommen, weil es eben so eng war, dass der sich gerade drehen konnte und hieß es dann immer, holt mir mal das und holt mir mal das, damit es geht, damit es schnell ging und das hat schon ganz gut geklappt.
Wie viele Leute waren Sie denn da im Speisewagen an Personal?
In der Regel 3 Personen, ein Koch und 2 Kellner. Nee, 4. Eine Hilfskraft war noch dabei, die dann geputzt und abgewaschen hat.
Das ist ja was, was wahrscheinlich auch belastend ist. Aber Sie waren ja jünger, Ihnen hat es nicht so viel ausgemacht.
Ich war völlig ungebunden. Ich war auf dem Weg, von zu Hause auszuziehen. Das hat mich also so gut wie gar nicht interessiert, wie da was und wann ich da fahre, weil ich hatte dann auch, ja, ist schwer zu sagen, aber ich hatte nicht viel jugendliche Freunde zu dieser Zeit, weil ich da auch schon ein bisschen raus war durch das Kellnern, durch den Schichtdienst im Kellnern auch, und hatte noch keine neuen Freunde gefunden, und deswegen war das auch so eine Übergangszeit, die ich ganz gut genutzt habe, um da ein bisschen die Welt zu sehen. In Anführungsstrichen, halt DDR.
Hat man da überhaupt Zeit dann, die Welt zu sehen? Also wenn Sie an die Ostsee gefahren sind, hatten Sie da dann Gelegenheit, sich was anzugucken, oder war es die Fahrt unterwegs, wo man was gesehen hat, was mitgekriegt hat?
Also erstens mal war es meistens unterwegs, denn es waren ja nicht immer nur zu tun. Man konnte auch mal aus dem Fenster gucken, und es war mal ganz lustig. Und wir hatten dann auch Wartezeiten in den Endstädten, bevor es weiterging. Und da haben wir zum Beispiel in Rostock in dem Nachtzug, der dann hingefahren ist, übernachten können, und er fuhr erst nächsten Früh um 10 wieder los, sodass man doch dann ein bisschen Zeit hatte auch mal. Aber man hatte dann keinen Bock, da irgendwas zu erkunden.
Und die Fahrt nach Ungarn, hatten Sie da irgendwie Gelegenheit, mal einen Tag dann dort zu sein vor Ort, oder ging es da auch
gleich? Nein, da ging es gleich. Die waren nachmittags dort und da ging es gleich am nächsten Früh weiter. Also da war meistens, da musste dann meistens auch wieder nachgeladen werden, da musste Material wieder eingeladen werden, sodass da nebenbei auch viel Arbeit war, musste der Speisewagen wieder in Ordnung gebracht werden, sodass da eigentlich nicht viel Zeit war, sich irgendwie da im Balaton. Und dann war es auch eine Zeit, wo noch nicht Badewetter war, und deswegen war es auch nicht so tragisch, denn es war damals erst März, beziehungsweise Anfang April, und da war noch nicht so die Zeit, wo man fahren konnte. Aber die ersten Urlauber sind eben schon gefahren wie die Weltmeister, und die kein Auto hatten, die hatten keine andere Möglichkeit als diesen Zug, und deswegen war der Zug immer sehr gut ausgelastet und immer voll. Und dann eben manchmal auch doppelt belegt. Wir hatten mal eine Rückfahrt von Kesteli bis nach Leipzig, da war die doppelte Anzahl von Fahrgästen drin, weil die Urlauber hatten ja alle gebucht. Und die hatten überbucht, wie man heute so schön sagt, und hatten doppelt gebucht, und da waren fast doppelt so viele Leute im Zug wie geplant. Ist natürlich für den Speisewagen das absolute Geschäft gewesen, weil die ganzen Gänge voll, keiner konnte durch. Die hatten ja alle viele Koffer, die hatten vielmals Familien dabei mit Kindern. Und es war ein Erlebnis, es war schon beeindruckend.
Und ein paar haben sich auch in den Speisewagen dann gerettet und da einen Platz ergattert.
Natürlich haben wir dann die Älteren, die gar nicht anders konnten und sowas, die haben dann auch mal Möglichkeit gekriegt, sich mal eine Stunde oder zwei Stunden im Speisewagen zu setzen. Wurde auch akzeptiert, und das war dann so eine Hilfsinsel, die dann in dem Zug existierte. Und in einem Zug 20 Stunden zu fahren, wo doppelt so viele Leute drin sind, wie, ist schon schwierig. Da muss man schon Nerven haben.
Abenteuer Eisenbahn, ein Podcast von MDR Thüringen. Diesen Podcast bekommen Sie immer in der App der ARD Audiothek. Mein Tipp, jetzt gleich abonnieren, damit Sie die nächsten Folgen nicht verpassen. Heute erzählt Michael Mettke von seiner Arbeit als Kellner im Mitropa-Speisewagen. Welche Geschichte verbinden Sie denn mit Speisewagen? Das wollten wir von den Teilnehmern des MDR-Meinungsbarometers MDR Fragt wissen. Vielen Dank für Ihre Antworten. Eine Frau hat uns geschrieben, dass ihr Mann Servicemitarbeiter bei der Mitropa und später bei der Deutschen Speisewagengesellschaft DSG, der Bundesbahn, war. Auf der Strecke Berlin-Magdeburg ist er dann im Speisewagen mehrmals dem bekannten Radrennfahrer Täwe Schur begegnet. Ein Mann erinnert sich etwas wehmütig an die Speisewagen, denn als kleines Kind wäre er gern mal in den Speisewagen gegangen, um dort zu essen, aber bei vier Geschwistern war das einfach nicht drin. Das Erlebnis Speisewagen musste also für ihn warten, dafür war es später umso schöner. Und da gab es den Turex, den Charterzug des staatlichen Reisebüros der DDR für Urlauber von Dresden nach Varna an der bulgarischen Schwarzmeerküste. Die Mahlzeiten im Speisewagen waren stets ein Genuss, erinnert sich ein Passagier. Er hat sich die Speisekarten aufgehoben und blättert ab und zu gern mal drin. Immer wieder ist er mit dem Zug gereist, unter anderem kurz nach dem Einmarsch der Warschauer Pakttruppen in die Tschechoslowakei 1968. Dazu schreibt er: Noch vor Bad Schandau erhielten wir über den Zugfunk die Info, bitte mit Wasser zu sparen. Erst in Ungarn konnten die Tanks wieder aufgefüllt werden, da dies in der GSSR nicht gemacht werden sollte. Bei Ein- und Durchfahrten auf tschechischen Bahnhöfen drehten uns Reisende spontan den Rücken zu. So beliebt waren wir kurzzeitig. Ein anderes Erlebnis hatten wir im August 1989, als auf der Rückfahrt in Budapest viele Touristen gar nicht mehr mit heimfuhren. Beim Abendbrot war der Speisewagen verdächtig unterbesetzt und die Reiseleiter liefen äußerst aufgeregt durch den Zug. Allerdings haben wir über die Jahre bis zu unserer letzten Rückfahrt 1989 aus Varna nur die besten Erinnerungen an den Turex. Eine Frau fuhr 1984 als Betreuerin mit dem Freundschaftszug von der DDR in die Sowjetunion nach Minsk und Leningrad. Als sie die polnische Grenze passierten, wurde der Speisewagen abgehängt und alle bekamen Lunchpakete. Erst an der sowjetischen Grenze hatte der Zug wieder einen Speisewagen. Damals wurde gemunkelt, dass die Polen hungerten und deswegen der Zug mit Speisewagen auf der Fahrt durch Polen nicht sicher gewesen wäre. Die Frau weiß aber bis heute nicht, ob das tatsächlich so war. Und auch diese Geschichte ist jemandem passiert auf einer Fahrt durch Sibirien Mitte der 80er Jahre. Der Passagier schreibt, das Essen im Zug war hervorragend. Der Kellner sprach mit mir, was er denn noch zum Frühstück auf den Tisch stellen soll. Er hatte 11 Rubel pro Person zur Verfügung, was zur damaligen Zeit sehr viel Geld war. Ich schlug vor, einfach Kaviar zum Frühstück zu servieren und schon war das Problem gelöst. Klar, dass dieses Frühstück im Speisewagen für alle Reisenden unvergesslich war. Manchmal war die Arbeit im Speisewagen für das Team ziemlich stressig. Dazu kam, dass die Reisenden nicht immer entspannt waren, sondern ab und zu auch mal aufgeregt oder verärgert oder unzufrieden, erinnert sich Michael Mettke, der im kleinen, schicken Mitropa-Restaurant im Leipziger Hauptbahnhof seine Ausbildung zum Kellner gemacht hat.
Vor großen Bahnhöfen wurden meistens die Speisewagen geschlossen, damit auch dieser Verkehr nicht durch war, weil in den größeren Bahnhöfen auch meistens nachgeladen wurde, na, wie gerade zum Beispiel Getränke. Da stand dann in Berlin, da, ich weiß nicht, ob Ihnen das mal schon irgendwie aufgefallen ist, stehen so kleine Elektrokannen und da ist dann Zeug drauf und das war dann ganz schnell. Damals waren es so noch 10, 15 Minuten Wartezeit und da wurde das ganz schnell reingeballt. Und damit man Platz hatte, wurde dieser Speisewagen immer abgeschlossen und die Leute hatten dann nicht immer Verständnis dafür.
Aber Sie haben sie immer beruhigt gekriegt?
Oder? Ja, es hat ganz gut geklappt, doch. Damals zu unserer Ausbildung gehörte ja auch der Umgang mit den Menschen, also ein kleines bisschen, nicht Psychologie, aber ein bisschen diese Verhaltensweisen und die Art und Weise von Menschen, wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten und was man machen kann, das gehörte mit damals zur Ausbildung.
Sieht man das den Leuten schon an, was für Typen das sind? Oder?
Bestimmte Typen, ja. Es gibt so einzelne Merkmale, die habe ich bis heute behalten. Meine Frau hat sich da immer gewundert, da habe ich gesagt, guck einmal auf die Schuhe und du weißt ganz genau, wen du vor dir hast. Der kann oben Schlips und Kragen haben, kann Klamotten haben, kann Klunkern haben. Ohne dich, wenn die Schuhe nicht geputzt sind, legt der Mann keinen Wert auf Äußeres und macht nur einen auf Schau. Und so kann man den Leuten dann auch begegnen und sagen, ist gut, ganz ruhig jetzt, wir machen das und sie machen das so. Und dann kriegt man das schon hin, meistens.
Haben Sie einen Lieblingstyp als Gast gehabt? Haben Sie Leute, mit denen Sie sehr gern gearbeitet haben?
Was mir immer als Kellner sehr gut getan hat, wenn die Arbeit des Kellners nicht nur als Bediensteter und als Buddy angesehen wird, sondern wenn gesagt wird, derjenige macht das, um mir eine Freude zu machen und um mir eine Ruhezeit zu gönnen und etwas Gutes zu tun. Und das ist das, was mich dann immer ein bisschen angemacht hat, wenn einer dumm tut. Und man sieht das auch in Form des Trinkgeldes. Wenn einer da die Pfennige hinlegt und denkt, er hat was Gutes getan, dann brauche ich das nicht. Das ist eine andere Geste, die richtig ist.
Aber Trinkgeld ist nicht das einzig Entscheidende. Da gehört auch noch ein bisschen was anderes dazu.
Da gehört noch was dazu. Wobei Trinkgeld zu unserer Zeit damals mit in den Grundgehalt eingerechnet war. Wir hatten ein relativ kleines Grundgehalt, kann man in Anführungsstrichen, weil man immer eingerechnet hat, dass etwa 10% davon Trinkgeld sein können. Und das wurde mit. Und weil wir auch an der Umsatz mit beteiligt waren, deswegen war das eben eine andere. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Damals war das so.
Denken Sie, dass die Leute, wenn sie unterwegs sind auf Reisen, dann vor allem, wenn sie Richtung Urlaub fahren, ein bisschen lockerer sind, ein bisschen gelöster sind, ein bisschen angenehmer im Umgang sind? Oder sind sie eher angespannt, weil es alles so ein bisschen ungewohnt ist und man weiß nicht und ist vielleicht ein bisschen aufgeregt?
Auf den Fahrten zum Urlaubsziel, also wenn die Fuhren Richtung Rostock gingen, also Richtung Ostsee, waren die Leute alle ein bisschen anders drauf. Waren sie etwas fröhlicher und in Erwartung dessen, was kommt. War natürlich Verspätung oder irgendwelche anderen Dinge, die dann noch dazu kamen. Dann hat sich das auch geändert, aber im Wesentlichen war das immer positiver. Und wenn dann schlechtes Wetter war und es hat geregnet und die Ersten sind abgereist, weil es Schietwetter war und waren auf der Rückfahrt und dann funktionierte irgendwas nicht, dann konnte es schon mal passieren, dass es ein bisschen hektisch wurde und dass es etwas laut wurde und unfreundlich. Und dann musste man halt eben dementsprechend reagieren und das Ganze ein bisschen runterfahren und sagen, jetzt halt mal ein bisschen die Luft an und... Oh Mann, haben das schon hingekriegt. Die wollten ja was von uns. Das war ja so. Es war ja eine Zeit, wo es auch nicht viel gab und wo man auch froh war, wenn einem was Gutes widerfuhr. Wenn man mit unterwegs war, mit Kindern und alles, dann war es schon ganz günstig, wenn mal jemand mit einem Kaffee kam oder mit einem Getränk oder irgendwas. Und das wurde auch gut angenommen und das war eigentlich dann das Gefühl, wo man sagt, man hat was Gutes getan.
Können Sie nochmal sagen vielleicht, was es gab? Sie haben gesagt, es gab richtige Drei-Gänge-Menüs auch. Haben Sie da mal ein Beispiel?
Es gab eine Küche im Hauptbahnhof Leipzig, die haben vorgekocht. Ja, also wie man heute sagt, so Essen auf Rädern. Das war als Konserve vorbereitet. Und da gab es zum Beispiel Kassler mit Sauerkraut und Kartoffeln. Und dann waren das alles in einzelnen Tüten. Und das wurde dann nur zusammen zugerichtet, abgewürzt und zurecht gemacht. Und dann gab es die ganzen Dinge, die man zum Frühstück isst. Schnitzel natürlich auch, aber das war schon eine Sache, die war nicht so besonders, weil dieses Braten funktionierte in dem Speisewagen nicht so richtig, weil die Energiequellen waren ja nicht wie heute. Für die Züge, die elektrischen Strom hatten, hatten wir Elektroplatten, auch nicht mit der Qualität wie heute, das dauerte also alles ein bisschen länger. Und dann hatte ich eben den ersten Wagen, wo ich gefahren bin, da war eben noch Kohleheizung drin. Also da musste die Köchin, da war eine ältere Köchin drin, die musste dann auch noch den Kohleofen heizen, damit sie das Essen kochen konnte.
Das ist dann natürlich nochmal extra schwierig auf einem Kohleherd.
Noch schwieriger, aber das war wie gesagt bloß 2 oder 3 Fahrten und am Schluss hatten wir dann immer auch Propangas, beziehungsweise wurden dann Gasflaschen reingestellt und da ging das Ganze dann doch etwas besser. Brauchtest du immer Platz, du musstest immer irgendwas hinstellen und du musstest dann genug haben, dass das für die ganze Fahrt reicht und das war immer nicht so besonders. Die Fahrt nach Budapest, da gab es zu DDR-Zeiten Reisewagen, da war die Hälfte Gepäckwagen und die andere Hälfte Abteilwagen. Und der wurde dann so angehangen, dass wir den Gepäckwagen nutzen konnten und da hatten wir dann dort unsere Vorräte drin. Denn wir mussten ja da fast 3 Tage lang die Leute versorgen und das ging in den Speisewagen nicht rein, da war zu wenig Platz.
Und hat es dann immer gereicht oder kam es auch öfter mal
vor? Es kam auch vor, dass man alle war, ja. Wenn also Sonntagabend in Leipzig die ganzen Armeeleute eingestiegen sind, die nach Rostock und dann weiter an die Küste wollten, die dann im Küstendienst tätig waren, im Grenzdienst und. Die haben natürlich die Gelegenheit genutzt und haben sich da eingedeckt und haben Bier ohne Ende gekauft, so lange bis es teilweise dann alle war. Und dann haben wir gesagt, tut uns leid, es ist alle. Hatten dann für den Speisewagen, für die Bedienung noch ein bisschen was weggetan, dass wir dann eben dort noch, aber der Verkauf wurde dann eingestellt. Weil man konnte ja keine 5000 Flaschen mitnehmen, war ja kein Platz. Und deswegen war das immer alles ein bisschen begrenzt. Und mit der Zeit hat man gewusst, wie viel man braucht und was hinhaut. Und man wusste auch jetzt, zu welchen Zeiten, wie viele fahren.
Ja, ja, das Bier. Daran erinnern sich auch etliche Teilnehmer des MDR-Meinungsbarometers MDR fragt, genauso wie an das Mitropa-Geschirr und die Bockwurst. MDR fragt wollte nämlich für diesen Podcast wissen, wer im Speisewagen gearbeitet hat und wer noch Geschichten aus dem Speisewagen parat hat. Ein Teilnehmer schreibt, in den Mitropa-Speisewagen gab es immer das gute Radeberger. Dieses Bier gab es sonst eher selten im Handel. Und ein anderer? Es gab erst ab 9 Uhr Bier, dafür Gutes. Und einer erinnert sich, wenn vormittags so gegen 10 Uhr der Eilzug aus Leipzig in Ilsenburg ankam, dann haben wir immer mit den Kellnern gedealt. 2-3 Kästen Radeberger Pilz gegen 2-3 Stangen Zigaretten der beliebten DDR-Marken Kabinett, Semper, F6 oder Juwel. Ein Fahrgast hat Folgendes beobachtet. Kurz vor Ankunft des Zugs in Dresden gab es regelmäßig einen Wettlauf zwischen den Kellnern und mitfahrenden Studenten, Schülern, Lehrlingen durch den Zug. Es ging um die von Fahrgästen stehengelassenen leeren Getränkeflaschen, auf die es pro Stück 30 Pfennige Pfand gab. Dadurch war dann kaum noch Personal im Speisewagen auf den letzten Kilometern Fahrstrecke. Und auch diese Geschichte ist passiert. Eine Fahrt von Rostock nach Leipzig dauerte circa 6 Stunden. Nach einer 100-Tage-Reise als Seemann der Hochseefischerei der DDR war der Durst auf der Heimreise entsprechend groß. Beim Bierholen entdeckte ich am Rande des Buffets eine Langspielplatte von Michael Jackson. Mein Kollege fragte den Kellner, ob er ihm die LP verkaufen würde. 100 Mark würde sie kosten, das war uns zu teuer. Ein anderer Gast kaufte sie und war glücklich. Bei der mehrmaligen Abgabe von Leergut stand jedes Mal eine neue LP auf dem Tresen. Der Kellner hatte offensichtlich mehrere LP aufgekauft und so einen einträglichen Nebenverdienst. Erlebnisse im Speisewagen. Darum geht's heute bei Abenteuer Eisenbahn, einem Podcast von MDR Thüringen. Neue Folgen gibt's immer am letzten Sonntag im Monat bei mdrthüringen.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, dass Sie mir schreiben. Ich freue mich über Fragen, Anregungen und Kommentare. Dafür gibt's die E-Mail-Adresse abenteuer-eisenbahn@mdr.de.
Kaffee zum Beispiel. Kaffee wurde grundsätzlich mit Konzentrat gekocht. Nicht wie heute mit Trocken oder mit Kaffeemaschinen, sondern gab es ein flüssiges, hochkonzentriertes Kaffeeprodukt. Und das durfte aber nur bis 60 Grad erhitzt werden. Wenn man das heißer machte, dann fing das an und wurde bitter und schmeckte nach aufgewärmten und wieder heißgemachten Malzkaffee. Und diesen Punkt zu finden, das war dann auch die Kunst bei solchen Fahrten, dass man das auf der Reihe kriegt und das richtig macht, wie sich das gehört. Aber das war eben auch eine Sache, die man lernen musste und die man auch ganz schnell gelernt hat, denn man hat dann gemerkt, das ist besser. Und da wurde auch viel geschimpft. Oder was hat denn hier bitte, was ist das für eine Blaue und sowas. Ja, da hat der Koch mal schnell kochen, das Wasser drauf gegossen und dann war der Kaffee natürlich nicht so das, was es sein sollte.
Wer ist denn am ehesten in den Speisewagen gekommen? Waren es überwiegend jüngere Leute oder Familien oder eher die Älteren? Konnte sich das jeder auch leisten?
Also mit dem Leisten, das war so eine zweite Sache. Es war ja auch nicht gerade das Billigste, ne? Wie das auch heute noch so ist, sind ja Preise, die sind, wo du dann schon sagst, da muss ich nicht unbedingt hingehen. Aber diese kurzen Besuche, mal schnell einen Kaffee oder plus mal ein Bier im Dings trinken, damit ich mal rauskomme und was anderes sehe oder was, da gab es relativ viele und das war das ganze Klientel von Leuten, junge Leute, ältere Leute, wie auch immer. Aber die dann wirklich sitzen wollten, auch längere Zeit und essen wollten, das waren meistens die gesetzten älteren Leute, die sich die Reise gegönnt haben, weil sie da, weiß ich nicht, jemanden besuchen und sagen, jetzt mache ich mir mal einen schönen Tag und nutze das aus und setze mich mal in Speisewagen. Und es war auch eine Frage, dass ich, wenn ich nicht unbedingt den schönsten Platz hatte, haben sich auch viele den Platz dann im Speisewagen ausgesucht. Und dann haben sie halt eben das in Kauf genommen, dass man im Speisewagen was verzehren und essen musste. Und dann haben sie das in Kauf genommen und haben das eben dann gemacht.
Es gab nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen, haben Sie gesagt. Waren die immer alle schnell belegt? Also waren die begehrt oder gab es auch viel Zeiten, wo man sagen konnte, na, da gab es genügend Platz?
Also auf den Strecken, wo ich gefahren bin, waren sie eigentlich relativ begehrt, weil das auch schon Leipzig schon anfing, dann waren die gleich da, da standen die Ersten schon da und wollten gleich Platz suchen. Aber vielmals auch aus dem Grund, einen ordentlichen Sitzplatz zu haben. Auf kürzeren Strecken, nach Berlin zum Beispiel, war es sehr viel so. War die Strecke dann länger, ging es eigentlich nur um die Leute, die dann gerne was zu sich nehmen wollten, weil sie nicht genug mit hatten oder Kinder relativ wenig, weil das war ein bisschen kompliziert mit den Kindern, weil die Sitze waren ja vorgegeben mit Breite und man konnte nichts hin und her schieben und Kinder saßen relativ recht ungünstig. Und die Züge fuhren ja auch nicht so leise und so ruhig wie heute und da wurde mal gepoltert und da ging es mal rechts und links und dann fiel einmal was um und sowas. Also es war relativ kompliziert mit Kindern dort auch. Das zu machen. Und dann eine Preisfrage. Ja. Junge Leute mit zwei Kindern im Speisewagen essen, da waren 50 DDR-Mark weg und das war schon ganz schön happig.
Wenn die Plätze sehr begehrt waren, dann muss man sich ja so zusammensetzen. Also auch zu jemandem, den man vielleicht nicht kennt. War das ein Problem? Haben Sie da mitgekriegt, dass die Leute das vielleicht mal nicht wollten? Zu dem will ich nicht sitzen, ich will lieber einen extra Platz haben? Oder?
Eigentlich ist mir das so nicht aufgefallen. Es waren ja immer Viererplätze auf der einen Seite. Also immer vier Personen auf der einen Seite und zwei Personen auf der anderen Seite, damit noch Mittelgang war, wo man durchkam. Die einzelnen Personen wurden dann immer an die zwei Plätze gesetzt und dass man dann für mehrere Personen die andere Seite hatte. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert und da gab es auch wenig. Es war ja nicht so wie heute, dass man alleine sitzen will und nicht unbedingt mit dem anderen, sondern die Kommunikation war ja noch ganz anders. Und da war ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das hat sich bis auf die Reisenden übertragen und das hat auch funktioniert.
Also man redete lieber miteinander, anstatt wie heute, dass man aufs Handy guckt.
Wer eine Reise tut, kann was erzählen als Grundsatz und demzufolge gab es auch immer was zu erzählen, ob man alleine saß oder nicht. Und die Leute haben sich da wohl gefühlt, doch, es war ganz angenehm. Denn es war ja mit weißen Tischdecken und mit Servietten und wir haben ja auch relativ gutes Essen serviert. Von der Qualität her und das hat schon...
Also war ein bisschen stilvolles Essen.
Es war stilvoll, zu der Zeit, wo ich gearbeitet habe, auf alle Fälle noch. Vielleicht hat sich das dann später verändert, ich weiß es nicht. Ich beurteile das jetzt aus der Zeit, Anfang der 70er Jahre. Ich kann bloß sagen, es war eine schöne Zeit, es war mal was anderes. Und ich glaube, es ist eine Zeit gewesen oder eine Arbeit gewesen, die eigentlich nie wiederkommt und die nie wieder einer macht. Weil die Bistros, die heute sind, das ist ja nur ein bisschen... vorbereitetes Zeug und ein bisschen, also hat mit Kellnern und Speisewagen in der Form nichts zu tun. Und mal mit dem Orient Express zu fahren, wo das noch durchgeführt wird, oder mit den Sonderzügen, mit den exzellenten Zügen, das wird wohl nicht jedem vergönnt sein. Das ist angenehm, wenn man rausgucken kann und kann gemütlich einen Kaffee oder ein Bier trinken oder was essen und kann nebenbei die vorbeifliegende Landschaft beobachten und sich dran erfreuen.
Edel Speisen oder einfach nur eine Kleinigkeit essen oder trinken. Das geht im Speisewagen, noch dazu mit wunderbaren Blicken aus dem Fenster oder guten Gesprächen mit dem Nachbarn am Tisch gegenüber. Michael Mettke hat als Kellner im Speisewagen der Mitropa gearbeitet und uns erzählt, wie das damals so war. In der ARD-Audiothek gibt's viel mehr zum Thema Essen, zum Beispiel über das Ritual Gemeinsam Essen von Bayern 2 oder wie sich unsere Esskultur verändert von SWR Kultur. In der ARD-Audiothek finden Sie auch alle Folgen von Abenteuer Eisenbahn, dem MDR Thüringen-Podcast, zum Beispiel Folge 28 über den Orient-Express und natürlich auch, was es dort so zum Essen im Nobel-Speisewagen gab. Danke fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal. Ihr Markus Wetterauer.